Diese Woche habe ich unglaublich viel erlebt und alles darf ich nicht im Podcast erwähnen. Und es ist so blöd, weil die ganze Zeit denke ich mir, boah, das will ich unbedingt erzählen. Aber es ist technisch betrachtet geheim. Und dann dachte ich mir so, wenn ich so ein bisschen so drumherum rede und gar nicht so richtig über Produkte rede, dann kann ich ja echt drüber reden. Da verrate ich ja nichts.
Oder was? Das ist eigentlich so ein Running Meme inzwischen.
Ja, ist es leider.
Du beginnst im Podcast mit, ich habe was viel erlebt, aber ich darf nicht drüber reden.
Ja, aber es ist oft so, weil vieles von meiner Arbeit hat mit Dingen zu tun, die halt noch nicht auf dem Markt sind oder noch nicht angekündigt sind. Und ganz anders als bei Joel, der auch nur über Dinge redet, die nicht angekündigt sind, aber bei ihm geht es darum, darüber zu reden. Nicht. Das ist eigentlich der wahre Unterschied.
Ja, vor allen Dingen sage ich nicht. Vor allen Dingen sage ich, ich könnte ja auch meine Videos so aufnehmen und sagen, ich habe ganz viele News, aber ich erzähle sie euch nicht.
Ich erzähle sie euch im Laufe des Videos. Bei mir ist es immer so, ich erzähle euch gar nichts. Und bei dir ist es immer, ich erzähle euch alles.
Ja, das stimmt. Das ist der Unterschied.
Ja, auf jeden Fall war ich bei einer großen Tech-Firma, die bald neue Produkte vorstellt. Mehrere Tage.
Hast du das nicht sogar gepostet?
Ich war abends bei einem Dinner mit ganz vielen anderen Tech-YouTubern von Google.
Ah.
Ja. Ob also das jetzt was damit zu tun hat oder nicht, also das sind zwei unabhängige Ereignisse voneinander. Also ich sage nicht, das ist mir ganz wichtig zu sagen.
Du redest schon wie ein Politiker.
Ich sage nicht, dass das bei Google war. Es war bei einer großen Tech-Firma. Die bald neue Produkte vorstellt und man hat eine sehr umfangreiche Möglichkeiten, Dinge zu sehen, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit einem dieser Produkte rauszugehen und es schon tiefer zu testen, und da war ich zusammen unterwegs mit The Quantified Scientist, was ja ein YouTuber ist, der ganz viele Tracker testet, und mit dem zusammen war ich joggen und es hatte 31 Grad an diesem Tag. Und ich war bei diesem 1-stunde-langen Lauf 30 Minuten oder so in Zone 4-5, weil es so heiß war und wir so schnell gelaufen sind. Also das war wirklich der bisher anstrengendste Ersteindruck. Ich meine, stell dir vor, wir würden bei Apple irgendwie die Apple Watch filmen und dann drückt dir jemand in die Hand und du musst direkt losrennen und damit irgendwie was machen. Also das war sehr, sehr lustig diese Woche. Da werdet ihr auf jeden Fall noch viel dazu sehen. Und ihr werdet dann auch erfahren, um welche Produkte es sich handelt. Wie gesagt, ich verrate hier rein technisch betrachtet gar nichts. Aber ja.
Du warst zufällig warst du auch noch dann beim Kaffeetrinken dabei.
Ja, genau. Es war am Vortag, am nächsten Tag oder am Tag danach habe ich ganz viel erlebt. Ja.
Ja, ist doch schön. Da freuen wir uns auf die News, die du jetzt noch nicht teilen kannst. Dürfen wir gespannt sein. Denke, da wird ja bald was kommen. Wann kannst du auch noch nicht sagen?
Nächste Woche. Ich kann jetzt nicht die genaue Uhrzeit und Tag sagen, weil da ehrlich gesagt ich es mir einfach nicht gemerkt habe. Aber nächste Woche werde ich dazu mehr erfahren. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig und sehr, sehr umfangreich und hat sehr viel meiner Woche eingenommen. Und deswegen bin ich heute auch so ein bisschen platt, weil dieser Lauf gestern war und mich an mein Limit getrieben hat. An sich wäre das Laufen nicht so das Problem gewesen, aber bei so Hitze zu laufen, ich meine, du in Portugal wirst es ja jetzt kennen, das ist...
Ich liebe das.
Boah, ich finde, das ist wirklich...
Das ist mega.
So anstrengend.
Du erreichst viel schneller dein Ziel. Du sparst quasi Zeit.
So kann man es auch sehen. Man kann es auch einen Hitzetod nennen. Also ich klapp da überhaupt zusammen am Ende. Ich liebe das halt so laufen zu gehen, wenn es so leicht regnet, wenn es so morgens noch kühl ist, wenn es abends schon wieder kühl wird. Ich laufe so, mein Körper kann kühlen. Ich muss kaum schwitzen. Ich renne schnell.
Boah, du kommst so schnell in Zone 4, Zone 5, du fühlst dich so, weißt du, die Hitze drückt so schön. Ich liebe, also ich finde das herrlich. Ich weiß, ich kann in 20 Minuten das erreichen, was ich sonst in 40, 50 Minuten erreiche.
Ist die Frage, was am Ende des Tages, ob es genau gleich viel bringt wirklich, ob es einfach nur darum geht, dass das Herz so schnell schlägt oder ob einer von den beiden Approaches besser ist, weil so manche Olympiateilnehmer oder so trainieren ja auch in großer Hitze oder großer Höhe. Und so Sachen, ob das irgendwie auch eine Rolle da spielt.
Gute Frage. Ich glaube, wir werden die nicht beantworten können, außer wir nutzen wieder unser gewohntes gefährliches Halbwissen.
Meine Garmin hat tatsächlich so einen Wert ausgespuckt, immer in diesen heißen Tagen. Da stand dann dran so, du hast dich zu 37% an die Hitze gewöhnt. Also die hat da das irgendwie berücksichtigt.
Es gab auf jeden Fall auch viele, nicht viele, aber es gab ein paar Fußballmannschaften, die sich für die WM so vorbereitet haben, dass die in irgendwelchen Hitzetents trainiert haben, um quasi diese sehr, sehr heißen Temperaturen bei der WM besser irgendwie vorbereitet zu sein. Finde ich auch mega sowas. Krass.
Hitzetent oder auch jede deutsche Wohnung gerade.
Jede Wohnung, die ganz viel Licht einfällt.
Also ich sag dir, die Klimaanlagen, das ist keine Bubble. Das ist ein handfestes Business, was gerade richtig gut läuft, weil die ja zu hohen Preisen verkauft werden überall.
Als ich in die Manuel-Kirch-Straße gezogen bin, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich glaube ein Jahr später war das erste Mal, ist mega heiß. Ich habe eine Klimaanlage gekauft, die war sehr teuer. Für eine Woche habe ich die benutzt und dann war erstmal vorbei und ich dachte so, toll, was soll ich die jetzt wieder verkaufen? Und dann ging das ja, fast jeden Sommer gab es immer einen längeren Zeitraum von Hitze. Das ist ja wirklich krass, wie das hochgegangen ist.
Ich weiß noch, was du mir erzählt hast, dass als du nach Berlin gezogen bist, man überhaupt nicht an Klimaanlagen gedacht hat. Aber als ich hierher gezogen bin, war ich schon so, okay, früher oder später werde ich wohl eine brauchen. Und du meintest noch so, nee, es ist Berlin und so. Aber es wurde immer schlimmer, ja. Also es ist echt heftig.
Ja. Hast du denn eine? Du hast AIDS-Lied, ne?
Ich habe keine Klimaanlage. In meinem neuen Büro habe ich ein Umluftsystem, was leicht kühlt. Ehrlich gesagt, mega. Ich liebe es. Es ist auf meiner Bucketlist für alle Gebäude in der Zukunft. Das ist so geil, weil du hast nicht diese trockene Luft von der Klimaanlage. Und durchgängig fühlt es sich so an, als hättest du gerade frisch gelüftet, obwohl die Fenster alle zu sind.
Das einfach nur die Luft in Bewegung hält, ne?
Vom ganzen Gebäude hat irgendwo einen riesigen, keine Ahnung, Ventilator, Luftaufbereiter und es lüftet durchgängig alle Wohnungen durch, basically. Es ist halt ein Neubau, da musst du ja auch lüften und ja.
Aber deine Luft geht dann nicht weiter an den Nachbarn?
Ich hoffe nicht, nein, sie riecht immer sehr frisch. Sie riecht immer sehr, sehr frisch.
Weil es müsste ja sonst theoretisch zu jedem, es wird jetzt sehr nerdig, aber es geht ja dann zu jedem Apartment eine eigene Verbindung, müsste es ja geben. Oder es wird immer gereinigt, wenn es bei dir rausgeht.
Also ein Freund von mir hat gesagt, seine Eltern haben das auch in ihrem Haus gemacht, dass die irgendwie gerade neu gebaut haben. Und das sind eigentlich so Schächte, die einfach in den Beton eingegossen werden. Und dann steht irgendwo hinterm Haus so eine Einheit, ein bisschen wie eine Klimaanlage, aber eben nicht ganz wie eine klassische Klimaanlage. Das irgendwie ein bisschen, halt ist halt nicht so trocken, ist so ein bisschen natürlicher irgendwie vom Feeling. Ist auf jeden Fall sehr angenehm. Krass, wir haben sehr lange jetzt über Klima und Hitze geredet.
Ja, lass uns doch mal zum ersten Thema kommen vielleicht. Und zwar habe ich gelesen, dass Google gerade einen kompletten Umbau irgendwie vollzieht und man fragt sich ein bisschen, wenn so eine Führung umgebaut wird, läuft dann alles nach Plan? Und du warst ja beim Abendessen, konntest du da mal nachfragen, wie es da aussieht.
Darüber reden die leider immer gar nicht. Ich habe immer so Witze gemacht. Ich habe so gesagt, na, hast du auch gerade ein Rechenzentrum gebaut? So, als würde das jeder machen. Ja, kam schon da nicht gut an, der Witz, aber auch hier. Auf jeden Fall hat Google jetzt den Typen, der DeepMind geleitet hat. Den Namen hast du gerade noch dir merken können?
Demis Hassabis habe ich mir hier aufgeschrieben. DeepMind ist ja sozusagen die Abteilung, die KI im Prinzip bei Google macht. Nochmal für alle, die nicht im Bilde sind, oder?
Ja, DeepMind ist eigentlich so eine Forschungsabteilung gewesen für so abgespacedere Sachen. Und da ist dann irgendwie diese KI draus gewachsen auch. Das war bei Google eigentlich immer eher so ein Forschungsprojekt. Und das ist eigentlich jetzt auch schon die perfekte Überleitung zu dem, was der Typ jetzt macht. Er wandert innerhalb von Google in eine andere Position, die sich stärker auf Forschung konzentriert, vor allem medizinische Forschung. Er sagt, sein Traum war es eigentlich schon immer, Krebs zu heilen und andere Krankheiten zu heilen. Und da hätte er schon immer den wichtigsten Use Case von KI gesehen. Und ehrlich gesagt kann ich mir das gut vorstellen. Also für mich klingt es nicht wie ein, da läuft irgendwas schlecht oder ein dass der wurde da weggezogen, sondern ich glaube einfach, der war in dieser Forschungsposition, wo sie an KI rumentwickeln. Dann kam dieser große Boom. OpenAI, ChatGPT, Gemini, alles ist passiert. Er war Spezialist, man hat ihn da gelassen. Aber eigentlich wollte er lieber in diesem Forschungsbereich bleiben. Und da ist er jetzt wieder, nur halt auf einer anderen Position. Ich weiß nur noch nichts über seinen Nachfolger und wie fähig der ist.
Ja, man muss aber dazu sagen, warum ich das auch gesagt habe, ob bei Google alles gut läuft oder diese Frage in den Raum gestellt habe, ist, weil eigentlich sollte doch jetzt schon Gemini 3.5 Pro kommen. Das verzögert sich irgendwie. Da gibt es irgendwelche Probleme. Ja. Gleichzeitig Gemini 4 soll ja auch irgendwie bald kommen und ist auch irgendwie leicht verzögert. Da hat man ja schon den Eindruck, das ist, kennen wir ja auch von Apple. Mich erinnert das, sag ich mal, jetzt vielleicht in der Lite-Version ein bisschen an Apple Intelligence. Da gab es ja dann auch viele Veränderungen. Und das, mein Eindruck ist immer bei Firmen, wenn dann irgendwas nicht so läuft, dann werden erstmal irgendwelche Positionen verändert.
Ich meine, wo Rauch ist, ist oft Feuer. Es ist natürlich schon auffällig. Es sind ja auch andere Leute gegangen. Und zwar sogar einer von den drei, von den ersten 30 Mitarbeitern von Google. Jeff Dean ist gegangen und der hat jetzt eine eigene Firma auch aufgemacht mit 4 weiteren sehr alten Google-Mitarbeitern. Google wird irgendwie in dieser Firma am Anfang so halb beteiligt sein. Also es kann natürlich sein, ne? Es kann natürlich wirklich sein, dass es ein Problem ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass sich jetzt so ein bisschen dieser Anfangsstress gesetzt hat vom KI-Hype. Man jetzt vielleicht einmal alle Sachen neu sortieren kann, bevor man in die nächste Phase geht, kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, ich sehe da nicht wirklich eine Katastrophe oder so jetzt drin.
Katastrophe sehe ich da auch nicht drin. Ich denke mir nur so, dieser Jeff Dean, 27 Jahre bei Google, trifft jetzt die Entscheidung, sozusagen ein eigenes Startup zu machen. Wir haben ja auch kurz vor dem Podcast noch drüber gesprochen, dass ein bisschen so wie Jony Ive von Apple weggegangen ist, der dann auch noch für Apple so ein bisschen gearbeitet hat. Das ist ja immer dann schon so ein Signal, dass vielleicht die Vision, die da ist, nicht mehr so richtig zu dieser Person passt oder so, würde ich schon sagen.
Kann schon sein, in 27 Jahren. Also ich stelle mir das eh krass vor. Google hat schon, und Apple ja auch, schon so ein paar Leute, die da echt ewig schon arbeiten. Und wenn du dir mal überlegst, was so die Probleme und neuen Produkte vor 27 Jahren waren, im Vergleich zu heute, das ist ja so anders. Das ist ja, als hättest du angefangen, keine Ahnung, am Krückstock zu arbeiten und jetzt baut ihr ein Highspeed-Elektroauto. Es ist so komplett auseinander, die Anforderungen, die Summen, was für ein Druck auf der Sache liegt, was damit gemacht wird. Das ist nämlich auch eine kleine Geschichte, die gerade passiert ist. Google Earth hatte so eine KI-Funktion vorgestellt. Und dann konntest du alles auf Google Earth mit KI, also mit Nano Banana von Google verändern. Ja, alle Leute haben das irgendwie gefühlt dazu genutzt, um irgendwelche Katastrophen nachzustellen, die schon passiert sind oder noch passieren könnten. Eigentlich nur schreckliche Bilder, die Leute haben es gehasst. Google hat es nach 48 Stunden wieder eingestellt. Und die Kritik ist durchaus berechtigt. Es ist einer der wenigen Orte, die noch echt sind. Eine Karte von etwas ist dazu da, möglichst akkurat eine Sache darzustellen. Wenn du anfängst, die mit KI zu verändern, ist es keine Karte mehr. Also es ist eigentlich so bescheuert. Ja.
Also man hat irgendwie das Gefühl, ist der Fokus bei Google richtig, weil OpenAI und Anthropic bringen die ganze Zeit irgendwelche News, dass ihre KI wieder krassen Fortschritt gemacht hat und irgendwie dies kann und das kann. Und Google ist ja auffällig ruhig in dieser Zeit. Dazu kommt, dass 3.5 Pro sich verzögert, dass man nicht weiß, wann Gemini 4 kommt. Also das fand ich schon, und jetzt kommen sozusagen diese Veränderungen, da habe ich schon das Gefühl, die merken irgendwie, der Drive ist bei den anderen und nicht bei uns und wir müssen irgendwas verändern. Also schon mein Eindruck. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, behalten wir es im Auge. Denn es gibt noch eine KI-Story, die wir hier aufgeschrieben haben. Und zwar die große Frage, ist KI eine Bubble? Anscheinend nicht. Das habt ihr alle nicht kommen sehen. Ja. KI ist gar keine Bubble anscheinend. Denn man geht ja davon aus, dass KI eine Bubble ist, weil KI ein Minusgeschäft ist. Also man gibt viel Geld für etwas aus, was Verlust macht. Aber jetzt wurden die neuesten Quartalszahlen veröffentlicht und da hat niemand so richtig Verlust gemacht, im Gegenteil.
Ja, absolut. Microsoft hat ja starke Zahlen gebracht. Ich glaube, Amazon hat auch relativ
Microsoft hatte sein stärkstes solide Wachstum in der Geschichte der Firma. 43% im Vergleich zum Vorjahr.
Amazon?
Nee, Microsoft. Amazon hatte 37% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist nicht 3% oder 7%, sondern riesige Zahlen.
Absolut, absolut crazy. Und ich finde, was so krass ist, wir haben die ganze Zeit diese Thematik gehabt, ist das eine Bubble, die irgendwann platzt? Geht es irgendwann sozusagen, wird der Markt sozusagen einmal klar bewertet, dass es einfach sich aufgebauscht hat und gar nicht so lukrativ ist langfristig? Und jetzt haben wir gefühlt innerhalb von einer Woche den kompletten Change, weil irgendwie zweimal Zahlen abgeliefert werden und die Börse geht gleich komplett in die andere Richtung. Wo ich auch so denke, es ist irgendwie wirklich krass, wie schwer das einzuschätzen ist, ob KI da so einen großen Impact hat oder nicht.
Ich meine, das waren jetzt Amazon und Microsoft, die wir beide genannt haben. Beide verdienen nicht direkt Geld mit ihrer eigenen KI, sondern vor allem durch das Vermieten von Rechenzentren. Das heißt, die sind aber halt auch die, die die ganzen Chips bei Nvidia und Co. einkaufen und diese ganzen Speicherpreise in die Höhe treiben. Und das, obwohl die zu diesen horrenden Preisen das eingekauft haben, scheinen sie trotzdem Geld damit zu machen. Was zeigt, dass die vielleicht alle doch nicht so dumm waren, wie wir dachten und sich das für die auf jeden Fall gelohnt hat. Was es vielleicht aber noch mehr zeigt, ist ja, irgendjemand mietet also diese Server. AKA, da ist ein Demand für diese Server. Und das ist wahrscheinlich jetzt nicht OpenAI oder irgendwie Anthropic, so einzelne Firmen, sondern wahrscheinlich hat jede x-beliebige Firma auf der Welt sich gedacht, ja, KI, das sollten wir vielleicht auch mal machen. Nicht jeder baut natürlich ein eigenes Rechenzentrum, sondern geht dann zu AWS, so dem größten Serverstruktur der Welt. So, ich glaube, ist AWS sogar, ne? Ja, und denkt sich, warum nicht?
Ja, ich meine, sowieso in dem Bereich wird ja extrem viel investiert mit den ganzen KI-Servern auch. Da gibt es ja viel, wir hatten ja im letzten Podcast darüber gesprochen, viel Diskussion darüber, wo die entstehen. Ich glaube, in Deutschland entstehen nicht so viele, wenn ich mich nicht täusche. Gibt es hier KI?
Ich hatte irgendwie die Nachricht gelesen, dass im Sony Center, da wo das IMAX-Kino drin war, dass da irgendwas mit KI rein soll. Aber ich weiß nicht, ob es ein Rechencenter war oder ein Startup, was dran forscht. Aber ich dachte nur, ein Rechencenter wäre ja mega dämlich.
Ja, an so einem Spot, so wo wir noch schön ins Kino gegangen sind, das ist immer eine Frechheit. Ja.
Vor allem mich macht es doppelt traurig, weil ich in regelmäßigen Abständen recherchiere, was mit diesem IMAX-Kino passiert, weil das Logo hängt da immer noch. Immer wenn ich da vorbeifahre, denke ich mir, ach, das IMAX-Logo hängt da noch, das ist ein gutes Zeichen, Kilian. Weil das war der beste IMAX-Saal in der ganzen Umgebung.
Ja, aber ist das eigentlich real IMAX gewesen?
Ja, also diese, ja, das ist der Punkt. Das andere IMAX in Berlin ist nämlich LIMAX. Es ist nicht wirklich das Format von IMAX. Aber das IMAX dort war ein High-End IMAX. Das hatte das richtige Format. Es hatte sogar eine vibrierende Leinwand, damit die möglichst starr ist und knitterfrei. Das hatte das krassere Soundsystem. Das hatte die besseren Beamer. Es war das überlegene IMAX. Und dann, ja.
Und ich wollte unbedingt mich noch, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, sorry, die Odyssee sehen und habe die ganze Zeit dann geschaut, wo sind überhaupt real IMAX Kinosäle und da gibt es ja relativ wenig.
London,
ich meine,
Prag,
jetzt, wenn das Ding zu ist,
Brüssel.
Was ist denn deine Alternative?
Ja, nach Leonberg fahren, glaube ich.
Ja, und weißt du, woher ich Leonberg kenne? Weil da ein Tesla Supercharger ist.
Krass. Red du mal weiter, meine Kamera geht gerade aus, aber das behebe ich kurz, mein Ton läuft ja noch.
Ja, das mache ich, das ist gar kein Problem. Wir können nämlich gleich auf das nächste Thema eingehen, was auch wieder um KI geht. Und da gibt es eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die ich mal vorbereitet und aufgeschrieben habe, dass in den USA jetzt ein Gremium zusammentrifft von OpenAI, Google, Anthropic, Nvidia und Meta, die einen, ja, wie sagt man, freiwilligen Prüfrahmen festgelegt haben. Das heißt, dieses Gremium inklusive der Regierung prüft dann leistungsfähige geschlossene KI-Modelle von den verschiedenen Anbietern, um sozusagen festzulegen, ob die veröffentlicht werden sollten oder nicht. Das heißt, es gibt quasi eine, wie sagt man, ja, eigene Entscheidungsinstanz, wo die Regierung daran beteiligt ist, aber auch die Unternehmen selber. Die
prüfen sich
wie
selbst,
das Ganze, Kilian?
Vorhin schon genannt. Ich habe gesagt, ich mache jetzt auch, Leute, das ist jetzt die offizielle Ankündigung, ich mache jetzt ein Gremium, was eine Review prüft. Und ich bin der Vorsitzende und auch der einzige Mitarbeiter dieses Gremiums. Und ich werde das jetzt ganz gut prüfen, alles immer, was ich da so mache. Und gucken, dass es in die richtige Richtung geht.
Man muss aber sagen, wenn du es richtig als sozusagen das Bild korrekt machen willst, müsstest du sagen, es gibt jetzt ein Gremium von Felix Barr, Ino Review, dem Joker-Kanal.
Ja, stimmt.
Und wen nehmen wir noch mit rein?
Das ist Technik-Faultier.
Ja, das Technik-Faultier. Und wir entscheiden jetzt,
was wir so
welche
machen.
Videos von.
Ja, und ob das cool
so,
ist,
ich weiß,
was wir da machen. Auf Staatsebene, by the way. Also von ganz oben. Wir machen die Gesetze sogar.
Merz ist auch noch dabei,
ja,
dann.
Er ist stark. Der hatte die Idee. Wir haben ihn bestochen. Also wenn ich sowas schon höre. Also ich meine, klar, auf der einen Seite, wer weiß besser als die, wie die arbeiten und wie die funktionieren. Und theoretisch könnte ja Google in der Theorie auch eine Vorschrift treffen, die dann Microsoft betrifft oder so, ne? Also so ist bei der Formel 1 zum Beispiel ein bisschen schon auch. Die Hersteller können sich gegenseitig auf die Finger klopfen. Manchmal ist das nicht schlecht. Aber ja, es wirkt ein bisschen.
Aber meistens sagt jeder, mach du mal dein Ding.
Genau.
Ich lass
dir das
Ding
durchgehen
und
wir lass
sagen
du
alle
mal
ja.
Das durchgehen.
Ja, ja.
Das war's. Tschüss. Ja.